Liebe Gemeinde, wir hören auf den Predigtext für den heutigen Ostersonntag. Er steht in 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 28. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Wir haben diese Geschichte nochmal miteinander gehört aus dem Markus-Evangelium. Da wird berichtet, dass Frauen zum Grab gehen und noch gar nicht ahnen, was da passiert, aber ganz verheißungsvoll steht da schon, dass die Sonne aufgeht. Das kann natürlich eine reine Zeitangabe sein, aber es schwingt doch viel mehr mit. Sie gehen zum Grab, die Sonne geht auf und das, was aufgeht, ist ihnen das Evangelium, die Sonne der Gerechtigkeit, die Auferstehung, dass wirklich alles hell wird und alles neu wird und dass Gott alles gut macht und dass das schon begonnen hat, alles, in dem Christus aufersteht. Ihnen ist das noch nicht bewusst. Und auch die Folgerungen, die Paulus hier entfaltet, sind Ihnen wahrscheinlich dann auch noch nicht klar. Aber das alles stellt sich immer mehr ein und wächst zum Glauben heran. Immer stärker wird die Überzeugung, hier hat Gott etwas Grundsätzliches getan, was tatsächlich vergleichbar ist mit unserer Sonne. Ich habe mich heute noch einmal in die Sonne gesetzt, um das zu meditieren. Die Sonne ist warm, sie überflutet alles mit ihrem Licht, sie setzt Glückshormone bei uns frei. Es ist unglaublich schön und wohlig, in der Sonne zu sein. Ohne die Sonne wäre alles kalt, wäre alles trübe, dunkel, es wäre auch gar kein Leben möglich, alles wäre hoffnungslos und alles wäre ganz schnell dem Tod geweiht. Da, wo Sonne ist, da ist Licht und da ist Leben. Und genauso wie die Sonne alles überflutet mit ihrem Licht, so ist auch die Auferstehung Jesu. Sie ist ein grundsätzlich durchschlagendes Ereignis, was alles hell macht, alles erleuchten soll. Sogar die gesamte Schöpfung. Deswegen ist es gut, diesen Vergleich einmal zu benennen und ihm nachzudenken. Die Sonne geht auf und sie überflutet alles mit ihrem Licht. Christus ist auferstanden von den Toten und das, was da ausstrahlt als Folge, das ist unglaublich viel und unglaublich schön und unglaublich gewaltig. Wenn man fragt, warum hat Paulus eigentlich im 1. Korintherbrief so ausführlich über die Auferstehung gesprochen, dann ist der Anlass wohl dies, dass es Menschen gab in Korinth, ich will das einmal mit einem Bild sagen, die aus dieser Sonne der Auferstehung einen Mond gemacht haben mit fahlem Licht. Das, was da geschehen ist in der Auferstehung, irgendwie reduziert wurde, klein gemacht wurde. Und Paulus lässt auch gar keinen Zweifel daran, was das ist, was diese Leute vertreten haben. Nicht alle, aber einige. Und ich lese diese Stelle einmal vor. Sie gehört sozusagen zum Vorspann unseres Predigttextes. Es heißt in Vers 12: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Man muss das einmal bedenken, was diese Leute jetzt wirklich gesagt haben. Haben sie gesagt, dass es keine Auferstehung Jesu gibt? Nein, ganz offenbar nicht. Denn damit argumentiert ja Paulus, dass es diese Auferstehung gibt und er möchte darauf zielen, dass es eben diese Auferstehung der Toten auch gibt, am Ende der Zeit, so wie sie biblisch verheißen ist. Aber wenn es diese Auferstehung der Toten nicht gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung Jesu. Ich denke, dass diese Leute fromm waren, dass sie auch an Jesus geglaubt haben, dass die wahrscheinlich sogar sehr geistbewegt wirkten. Sie haben wahrscheinlich geglaubt, dass ihre Seele, wenn sie einmal tot sind, dann in den Himmel kommt und dass das die Erlösung beinhaltet. Eine Auferstehung der Toten? Oder wie es unser altes Glaubensbekenntnis sagt, eine Auferstehung des Fleisches am Ende der Zeit, muss es in diesem Konzept gar nicht geben. Da wo meine Seele, meine persönliche Seele bei Gott oder bei Jesus alles ist, da braucht es keine Erneuerung der Schöpfung, die verbunden ist mit der Auferstehung der Toten. Sie haben also diese Auferstehung, diese Sonne ganz blass gemacht. Sie haben sie individualisiert, nur auf sich bezogen, auf ihre Seele, noch nicht mal auf ihren Leib. Und das reichte ihnen. Für sie war das eine schöne Vorstellung. Und sie waren sich damit übrigens auch einig mit vielen Menschen, auch Menschen, die gar nicht glaubten. Die wussten, es gibt eine Seele und das Schöne ist, wenn diese Seele irgendwie mal in der Welt Gottes ist. Und Paulus sagt hier, nein, damit ist letztlich alles zerbrochen und alles zerstört. Denn die Auferstehung beinhaltet ja, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist. Mein Lehrer Siegfried Kettling unter Weissach hat das sehr markant einmal so geschrieben: Die Bibel ist nicht daran interessiert, dass irgendwo unsterbliche Seelen schweben, sondern sie spricht von der Auferweckung der Menschen. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Es geht darum, dass Gott mit der Auferstehung, mit dem, was da passiert ist, Christus leiblich auferstanden von den Toten, auch unser Leib mit beansprucht ist und mit unserem Leib die gesamte Schöpfung. Und so ist auch diese biblisch bezeugte Schöpfung, wie sie bezeugt wird bei den Propheten, das Antlitz dieser Erde soll noch einmal ganz neu leuchten. Gott soll mit allem, mit der gesamten Schöpfung zum Ziel kommen. Und deswegen Sonne, die Schöpfung erleuchtet, aber auch die Auferstehung, die gesamte Schöpfung noch einmal neu macht, hell macht. Und auch das Antlitz des Todes, der Vergänglichkeit aus dieser Schöpfung herausnehmen und verbannen wird. So wie Paulus das sagt, der Tod wird besiegt, er wird herausgenommen aus unserer Erfahrung, sodass wir diese Schöpfung ohne das Vorzeichen des Todes erleben dürfen. Was für eine Hoffnung, was für eine Verheißung. Der Text, den Paulus nun aufschreibt, und wie er die Gedanken entfaltet, zeigt, es geht nicht nur um die einzelne Seele, es geht um viel mehr, es geht sogar um alle Menschen. Nicht nur um die Christen, denn Paulus sagt ja, wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. In Adam, das heißt durch den Fall Adams, durch den Sündenfall, ist der Tod in diese Welt gekommen und betrifft alle Menschen ausnahmslos. Aber genauso werden auch durch Christus, durch diesen einen Menschen, durch den neuen Menschen, den neuen Adam, alle lebendig gemacht werden und alle auferweckt werden. Alle. Das ist die allgemeine Auferweckung der Toten. Es geht also nicht nur um die einzelne fromme Seele, Es geht in der Auferstehung um das Ganze. Wer einmal so weit ist und so weit mitgedacht hat, der wird vielleicht denken, naja, wenn alle ausnahmslos auferstehen, was ist jetzt eigentlich das, was die Christen dann noch besonders hoffen? Ist nicht alles gleich gemacht unter dieser Hoffnung, dass in Christus jetzt alle auferstehen werden? Und hier hakt Paulus sofort ein und sagt, ein jeder in seiner Ordnung. Es gibt eine dreifache Ordnung. Als erstes Christus selber. Er ist der, der als Erstling auferstanden ist. Erstling heißt, es kommen noch manch andere hinterher. Und dann als zweites die, die Christus angehören. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Das ist nochmal ein Unterschied zur allgemeinen Auferstehung der Toten. Und am klarsten wird das in der Offenbarung des Johannes nochmal deutlich, wo er von einer ersten Auferstehung spricht und sagt, glückselig sind die, die teilhaben an dieser ersten Auferstehung. Es gibt also diese Auferstehung, wo die, die Christus angehören, auferweckt werden. Und erst später, nach dieser Herrschaft Jesu hier auf Erden, werden alle Menschen auferstehen. Das hat Paulus ja schon erwähnt, diese allgemeine, sie ist jetzt mitzudenken, die allgemeine Auferstehung, indem das Ende kommt, wo Jesus das Reich, nämlich sein messianisches Reich, dem Vater übergeben wird. Aber dass dieses Reich gemeint ist, dieses neue Antlitz der Erde, das wird deutlich in den Bibelstellen, die hier angefügt sind. Einmal aus Psalm 110, aber auch aus Psalm 8, da wo gesagt wird, dass der Messias über die ganze Erde herrschen wird. Alles wird ihm untertan sein. Gott kommt nochmal mit seiner Herrschaft so zum Ziel, dass die ganze Welt davon betroffen ist und heil werden wird. Und erst dann wird alles Gott unterworfen, auch der Messias selber, und Gott wird sein alles in allem. Aber auch da wird es eben diesen neuen Himmel und diese neue Welt geben. Die Hoffnung der Bibel von uns Christen ist nie weltlos. Es ist immer alles mit gemeint, dass Gott das, was er geschaffen hat, zu seinem großen Ziel führt. Das ist das, was die Menschen in Korinth, einige Menschen, nicht denken konnten. Sie hatten nur ihre eigene Seele im Sinn, aber nicht alle Menschen und nicht diese gesamte Schöpfung. Es war eine ganz reduzierte Hoffnung, eine Hoffnung, die auch viele Menschen heute haben. Aber Paulus macht deutlich, das, was Gott will, was er mit dieser Schöpfung, mit uns will, das ist viel, viel mehr. Ich lese uns einmal vor, was Dietrich Bonhoeffer zu diesem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes schreibt. Er schreibt, eine neue Welt ist geschaffen, ist wirklich, ist schon abgeschlossen. Eine Welt, die mit Christus anfängt und mit der Anbetung Gottes in aller Welt aufhört. So gewiss unsere Welt einen Anfang und ein Ende hat, ihr Ende heißt die Auferstehungswelt. Die Auferstehungswelt, von der geredet wird, ist demnach unsere Welt. Auf unserer Erde soll sie vollendet werden. Ich und du werden dabei sein. Alle Mächte, Reiche werden dabei sein. Das sind die Strahlen der Auferstehung. Das ist das, was alles berührt wird. Damit, dass Christus auferstanden ist. Nicht nur unsere eigene Seele, sondern alles. Und deswegen ist es schön, wenn wir am Ende noch einmal diese Sonne versuchen, uns anzugucken. Was ist alles erstrahlt? Was wird alles angeleuchtet durch die Auferstehung? Ich glaube, dass das, was dort geschehen ist, in Jerusalem, vor den Toren dieser Stadt, das berührt ganz viel. Auferweckung bedeutet, dass unsere Sünden vergeben sind. Paulus sagt das in diesem Artikel. Wenn das nicht so wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir noch in unseren Sünden. Auferstehung heißt, dass Glaube, dass Vertrauen wirklich möglich ist. Paulus sagt einmal im Römerbrief, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist dieser Glaube, der alles wendet, den es ohne diese Auferstehung nicht gäbe. Mit der Auferstehung gibt es die Sendung. Da, wo erzählt wird, dass Christus auferstanden ist, da wird immer erzählt, dass er die Jünger, also uns, sendet in die Welt. Das gehört dazu, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir etwas bewerkstelligen sollen in dieser Welt. Da, wo Auferstehung proklamiert wird, da entsteht Gemeinde. Und sie ist auch entstanden und entsteht immer wieder neu. Denn die Sendung ist gar nicht denkbar, dass wir als Einzelne gehen, sondern es ist immer die Gemeinde, die gesandt ist und die gemeint ist. Da, wo Auferstehung deutlich wird, gepredigt wird, proklamiert wird, da gibt es Lebenssinn. Ohne die Auferstehung, das heißt, wenn am Schluss immer nur der Tod regieren würde, dann wäre auch alles sinnlos. Und dann wäre es tatsächlich so, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ganz am Ende unseres Auferstehungskapitels sagt Paulus praktisch als Resümee für alles, darum seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu, immer mehr in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das ist Sinnerfahrung. Die Auferstehung bewirkt, dass alles, was wir tun, ein Ziel und einen Sinn hat. Und es ist nichts vergeblich, was wir tun. Die Auferstehung bewirkt die endzeitliche Auferstehung der Toten. Das, was dem Paulus so wichtig ist. Und damit ist deutlich, es ist nicht nur etwas Individuelles. Es ist etwas Durchgreifendes, was die gesamte Schöpfung berühren wird, dass Gott nochmal alles neu, alles gut machen wird. Vielleicht kommen wir gar nicht hinterher, hinter diese Gedanken, hinter dieser Größe der Konsequenzen der Auferstehung. Den Frauen war das ganz sicher auch nicht alles bewusst. Es hat sich langsam gebildet, dieser Glaube ist gewachsen. Er darf aber auch bei uns wachsen und wir dürfen wissen, nun ist aber Christus auferstanden von den Toten. Martin Luther hatte für dieses ein ganz eindrückliches Bild. Er sagt, bei einer Geburt ist es doch immer so, wenn der Kopf raus ist, dann ist eigentlich schon alles gelaufen. Dann ist der Rest eigentlich nur Formsache. Dann ist das Wichtigste schon geschehen. Und in der Auferstehung ist es auch so, das Haupt, der Kopf, also Christus, ist schon durch und wir, die Glieder, wir werden hinterhergezogen. Diese neue Welt, die ist bei Gott schon da und er wird sie ganz gewiss heraufführen. Und Martin Luther hat gesagt, ja, so wenig die Kinder im Mutterleib etwas ahnen von dieser Welt, die kommen wird, so wenig können wir diese Größe und Schönheit erahnen, die kommen wird. Aber Gott wird uns das alles schenken. Und es wird uns genauso überraschen, überwältigen, wie es die Kinder überwältigt, die geboren wird, dass das, was sie dann erleben und in dem, wo sie hineinwachsen, viel größer und viel wunderbarer ist als alles das, was sie ahnen konnten und sich denken könnten. Das alles steht uns bevor und das alles ist hineingegeben, hineingeschlossen in dieses Wort, was Paulus sagt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Amen.